Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und wir reden heute über ein sehr ernstes Thema. Denn Recruiting ist doch ein sehr ernstes Thema, gerade in Zeiten des Ärztemangels. Oder? Fakt ist, das sieht nicht jeder so. Beim Wettlauf um die besten Fachkräfte geht es auch ganz viel um Aufmerksamkeit. Und um die zu bekommen, probieren Kliniken auch immer mal was Neues aus. Das Uniklinikum Tübingen hat beispielsweise mit einem ungewöhnlichen Recruiting-Video von sich reden gemacht. Das Video läuft auf YouTube unter dem Titel Tübingen, das Kaff mit den Weltstars der Medizin. Und es wurde inzwischen schon mehr als 200.000 Mal angeschaut. Das Besondere? Das Video spielt mit Klischees über den Arztberuf und über Tübingen. Es ist damit provokant und, ehrlich gesagt, einfach nur wahnsinnig witzig. Das sorgt für Aufmerksamkeit, aber natürlich auch für Kritik. Die Idee zu diesem Video kam von Bianca Hermle, der Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Medien am Universitätsklinikum Tübingen. Bianca Hermle ist heute bei mir im Podcast zu Gast und sie spricht mit viel Begeisterung über den Videodreh, die unentdeckten Talente im Uniklinikum und darüber, wie sie den Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn für das Projekt gewinnen konnte. Und sie verrät, ob sie Humor generell für eine gute Recruiting-Strategie hält.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Frau Hermle, unser Thema heute ist Recruiting mit Humor und die Uniklinik Tübingen hat da ja vor ungefähr einem halben Jahr ein spannendes Video online gestellt bei YouTube Tübingen, das Kaff mit den Weltstars der Medizin. Ich habe heute noch mal reingeguckt, Sie haben inzwischen die 200.000 Views geknackt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir tun das natürlich auch bei uns in die Shownotes rein, für alle, die es noch nicht kennen. Aber erzählen Sie mal, über was für ein Video reden wir denn da?
Wir reden über ein ganz andersartiges Recruiting-Video. Es war von Anfang an unser Ziel, dass wir uns nicht auf eine Zielgruppe spezialisieren oder spezifizieren müssen, sondern wir suchen händeringend in allen Bereichen des Klinikums Personal. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen einen Knaller liefern, damit dieser Knaller auch hoffentlich viral geht und dass wir viele, viele verschiedene Menschen mit diesem Video ansprechen können, die Lust haben, bei uns zu arbeiten.
Ich würde sagen, das hat geklappt. 200.000 Mal ist es angeklickt worden. Woher kommt denn die Idee, mal in dieser Form andere Wege zu gehen?
Wer mich jetzt ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr gerne Guerilla-Aktionen mache, sehr, sehr gerne auch atypische Maßnahmen mache. Und dieses Video ist eigentlich aus der Not herausgeboren. Wir haben die letzten 2 Jahre sehr, sehr, sehr viele Stellenanzeigen auf Social Media gemacht. Und irgendwann hatten wir echt einen Overload an diesen Stellen, dass wir gesagt haben, jetzt lass uns das mal irgendwie ein bisschen anders machen. Wir haben noch 2, 3 andere Sachen gemacht. Und ich war 2 Jahre in der Jury vom Deutschen Preis für Online-Kommunikation gesessen. Da wird ja auch immer das beste oder das mutigste Video ausgezeichnet. Und das war da auf der Shortlist gestanden. Und das war ein Tourismusvideo von der Stadt Linz in Österreich. Wer das kennt, der spielt ein bisschen genau mit dem, was wir auch gemacht haben. Es spielt am Anfang mit den Gegensätzen. Also Wort und Bild sagen Unterschiedliches. Das produziert Schocker am Anfang. Das produziert Kopfschütteln. Und entweder es gefällt oder man sagt halt, was ist das denn jetzt eigentlich? Und ich bin heimgekommen von diesem Kongress und habe zu meinem Team gesagt, das machen wir jetzt in Tübingen. Und ja, also man sieht, wir haben es gemacht.
Sie sagen schon, es ist witzig, es ist provokant, es muss nicht jedem gefallen. Aber wie haben Sie es denn hinbekommen bei sich in der Klinik, dass das produziert werden konnte? Mussten Sie viel Überzeugungsarbeit leisten?
Wir hatten einen sehr, sehr progressiven Vorstand, möchte ich sagen, auch einen sehr mutigen Vorstand. Und diesen 5 Köpfen habe ich letztendlich dieses Tourismusvideo als Vorlage geschickt. Wir hatten ja noch kein Drehbuch oder so irgendwas, sondern ich musste erstmal quasi das Go kriegen, dass wir überhaupt anfangen dürfen. Und mit diesem Video habe ich gesagt, schauen Sie sich das an, das wollen wir in Tübingen machen. Also sprich mit Klischees spielen aus dem Krankenhausbereich, ein bisschen drüber. Sehr, sehr lustig und das durch die Bank einfach lustig machen mit eben diesen Herausforderungen, die so der Krankenhausalltag mit sich bringt. Die Vorstände haben sich das angeschaut und keiner hat gesagt, nein, ihr dürft es nicht machen. Und dann haben wir angefangen.
Drehbuch gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt, haben Sie gesagt. Aber wie haben Sie dieses Drehbuch und die ganzen Ideen, die da drin sind, entwickelt? Wo kommen die her?
Also was sicherlich für uns nach wie vor so eines der Highlights auch war, ist sicherlich, wie schnell wir dieses Video dann letztendlich auch produziert haben und wie es online gegangen ist. Also wir haben uns Anfang 2023, also im Januar, haben wir angefangen mit Brainstormings mit verschiedenen Leuten aus dem Krankenhaus. Also wir haben einen Teil mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen. Wir haben mit dem wissenschaftlichen Personal gesprochen. Wir haben mit meinem Team, also mit dem Kommunikationsteam, gebrainstormt, was ist so typisch Tübingen oder was ist typisch Uniklinikum Tübingen. Wir haben mit vielen Pflegekräften gesprochen, die halt Lust hatten, mit uns mal über den Tellerrand zu schauen, die alle wussten, in welche Richtung wir natürlich mit diesem Video wollten. Und dann haben wir die Klischees fürs Krankenhaus und auch für die Wissenschaft und speziell auch schon für Tübingen erarbeitet. Und dieses ganze Paket haben wir dann im April 23 an einen Filmemacher übergeben, der schon ein bisschen auf solche Art von Videos spezialisiert ist und wo ich mir sicher war, wenn es einer machen kann, dann ist es der. Und der ist dann tief mit uns eingetaucht und wir haben im Juni das erste Drehbuch gekriegt und haben Mitte Juli schon gedreht. Und wir haben ohne Drehbuch Leute für das Video gesucht. Das war schon auch sehr, sehr spannend, weil wir ja gar nicht genau gewusst haben, wen wir denn eigentlich suchen, weil wir noch gar kein Drehbuch hatten.
Da sind Klischees drin, da sind jede Menge kreative Ideen drin. Es wird jetzt Hörerinnen und Hörer geben, die haben es noch nicht gesehen. Vielleicht sagen Sie einfach mal ein paar Beispiele. Was sieht man denn da zum Beispiel?
Also ich würde sagen, es zieht sich Ironie und die Grenze der Provokation durch das gesamte Video. Es gibt keine Szene, wo, glaube ich, der Witz oder das Kopfschütteln abfällt. Es beginnt mit einer Ansage einer TV-Ärztin, die sagt, das folgende Video ist für Patientinnen und Patienten nicht geeignet. Dann kommen die klassischen Berufe aus dem Krankenhaus, dass man gleich sieht, okay, um was geht es denn? Es kommt eine Pflegekraft, es kommt eine Anästhesistin, es kommt der Chirurg, der mit dem Handy im OP ist. Natürlich ist man nie mit dem Handy im OP, der sagt, hey Baby, ich weiß, du weißt, ich bin Chirurg. Und die eigentlichen Hauptdarsteller in dem Video sind aber zwei Putzkräfte. Und die tun so, als würden sie quasi im ganzen Klinikum putzen. Was ich mittlerweile schon sehr, sehr oft wiederholt habe, ist, unser Klinikum ist 70 Fußballfelder groß. Auch das haben wir natürlich erarbeitet, aber das sind so Wörter, die merkt man sich halt einfach aus diesem Video. Das heißt, dieses Video ist sehr, sehr detailreich von den Bildern natürlich. Also allein die Bilder erzählen ja die Geschichte schon. Und dann kommt dieser Text auf den Punkt gebracht dazu und Bild und Text sagen Unterschiedliches. Und das ist fürs Hirn, glaube ich, ganz arg anstrengend. Aber das macht halt gerade diesen Witz auch aus. Und wenn man nur die Tonspur hören würde, würde man denken, ja, es ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Imagevideo. Und dann kommen eben diese skurrilen Szenen dazu, die das dann alles ins Wanken bringen. Und es endet mit einem Aufruf, dass wir einfach Personal suchen. Aber natürlich nicht mit, hey, ich bin die Lena und bei uns ist es so nett und es gibt immer mittags einen Zupfkuchen, sondern es wird halt ein bisschen anders Personal gesucht. Unter anderem am Schluss, wie so auf einer Dating-Plattform, liegt der Chirurg auf der Liege und die TV-Ansagerin von Beginn sagt dann noch hier, der Chirurg ist quasi scharf wie ein Skalpell und er wartet auf deinen Anruf und dann wird die Nummer, unter der man sich bewerben kann, eingeblendet.
Scharf wie ein Skalpell. Wir können es jetzt hier im Podcast ja leider nicht zeigen, aber die Tonspur, die können wir kurz mal einspielen, damit die Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen können.
Und wir legen noch was drauf.
Ein ganz wunderbares Exemplar, Markus, 48 Jahre alt und scharf wie ein Skalpell, wartet auf deinen Anruf.
Wähle jetzt gleich die 070 71 29 88 4 25. Und fang ein neues Leben an.
Aber zurück zu Ihrer Vorgehensweise. Sie haben gesagt, die Darstellerinnen und Darsteller aus dem Klinikum haben Sie gecastet, als es noch gar kein Drehbuch gab. Wie lief denn das Casting?
Wir haben im Intranet aufgerufen, dass wir kleine Selfie-Videos haben wollen von denjenigen, die Lust haben, bei diesem Video mitzuspielen. Wir haben denen 5 Fragen gegeben. Also, wer bist du? Wie lange arbeitest du schon bei uns? Was machst du bei uns? Und warum möchtest du in dem Video mitspielen? Und dann haben wir zwischen 40 und 50 Bewerbungsvideos erhalten. Und aus dieser Menge an Menschen, es haben auch alle wirklich mitgespielt, also jeder hat eine Rolle bekommen. Ehrlicherweise, wenn man das Video anschaut, sieht man, es gibt sehr wenig Sprecherrollen. Das heißt, es waren viele auch wirklich einfach, in Anführungszeichen, nur Komparsen. Aber es waren auch Leute im OP gestanden, die noch nie im OP standen. Und aus diesen 40, 50 Videos haben wir dann unsere beiden Hauptdarsteller gecastet. Und nein, der Chirurg hat sich nicht beworben und auch der Pathologe hat sich nicht beworben. Die haben wir angesprochen, weil wir die unbedingt in diesem Video dabei haben wollten. diese beiden Personen.
Aber die haben dann auch zugestimmt, dass sie sich beteiligen. Mussten Sie sie stark überreden?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben dieses Drehbuch, wo wir es dann irgendwann hatten, auch wirklich nur eine Handvoll Leute gezeigt. Wenn man Drehbücher liest und vor allen Dingen, wenn man sich das Video anschaut und sich überlegt, und das muss man lesen, habe ich ehrlicherweise Sorge, dass man uns das vorher noch abschießt, dass wir das auf gar keinen Fall machen können. Und deshalb haben wir das nur einem sehr, sehr kleinen Kreis gezeigt. Wir haben es unserem damaligen Chef gezeigt, und zwar auch nur das, was seine Szenen betrifft. Aber wenn man liest, Sie müssen sagen, damit endlich Schluss ist mit uns alten weißen Männern.
Damit endlich Schluss ist mit uns alten weißen Männern.
Ich meine, es gab wenig weitere Szenen, die quasi auch genauso pointiert waren. Glaube ich, war schon klar, in welche Richtung dieses ganze Ding sich bewegen wird. Und der Chirurg war einer der wenigen, der das Drehbuch wirklich gelesen hat. Aber er hat auch eine sehr, sehr, sehr exponierte Rolle. Das muss man schon sagen, gerade hinten raus natürlich mit dieser Liege.
War Ihnen klar, dass bei Ihnen im Kliniken so viel Talent schlummert? Also schauspielerisches Talent, aber auch ja, Comedy-Talent?
Uns war es klar, wo wir die beiden Bewerbungsvideos von den beiden Hauptdarstellern, von den Putzkräften gekriegt haben. Da haben meine Kollegin und ich uns angeschaut und gesagt, das ist der Hammer. Die sind's. Das haben wir auch ohne den Filmemacher entschieden. Die zwei, die spielen diese Rollen, die sie spielen. Das war nicht klar. Und ehrlicherweise muss man sagen, wir hatten halt auch einen echten Schleifer hinter der Kamera. Also unser Filmemacher hat halt Szenen auch, ich würde sagen, wenn sie gut waren, haben wir sie 10-mal gedreht. Und wenn sie ausbaufähig waren, haben wir sie vielleicht auch 18-mal gedreht. Bis er gesagt hat, jetzt passt's. Alles sehr, sehr, sehr nett und sehr, sehr, sehr zuvorkommend, aber wir sagen heute oft noch, und noch einmal machen wir es, nur zur Sicherheit, aber einmal machen wir es noch.
Das hat sich bei Ihnen so als geflügeltes Wort erhalten quasi aus dem Dreh?
Ja, das sagen wir ganz oft. Wir sind vor ein paar Wochen mit TikTok live gegangen und da drehen wir natürlich mit viel, viel weniger Aufwand halt einfach Handyvideos und ich bin viel schneller mit irgendwas zufrieden. Und dann sage ich halt ab und zu zum Spaß noch, aber jetzt machen wir es, glaube ich, noch einmal. Es war schon gut, aber einmal machen wir es noch, weil vielleicht kriegen wir noch einen anderen Twist da noch rein. Ja, das ist sicherlich so rückblickend auf den Film bezogen.
Die beiden Putzleute, was machen die denn in der Klinik normalerweise?
Die männliche Putzkraft ist Bote und Hausmeister in der Augenklinik und HNO bei uns, also Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Und die weibliche Putzkraft ist Versorgungsassistentin, also die ist auf Station und bereitet im Prinzip Betten und die Patientenzimmer vor. Und wir haben wirklich überlegt, ob wir den beiden sagen, ja, ihr seid jetzt halt Putzkräfte, weil es gibt ja schon eine ordentliche Hierarchie im Krankenhaus auch. Aber die zwei sind sowas von cool und sowas von lässig gewesen, dass die gesagt haben, ja, ich spiele doch eine Rolle. Ich bin ja nicht ab morgen irgendwie Putzfrau und sage, ich darf nicht mehr Versorgungsassistentin sein oder ich bin nicht mehr der Bote, der irgendwie Päckchen rumträgt und so. Und von dem her waren die zwei mega happy mit ihren Rollen und auch mit ihren Outfits.
Wo sie so ein bisschen wie die Minions aussehen, ne? Einfach so dieses Outfit.
Ja, das ist uns erst im Nachgang aufgefallen. Das haben uns auch Leute gesagt, also die eben jetzt eher nicht so die Fans von diesem Video waren, die dann gesagt haben, und dann zieht es sie noch wie die Minions an. Und auch das war nicht bewusst, sondern wir hatten am Anfang ein pinkes T-Shirt, ein grünes und ein gelbes. Und wir haben dann dieses Blau-Gelb einfach genommen, weil es halt der beste Kontrast einfach war. Und nicht, weil wir gesagt haben, ah ja, ihr müsst ausschauen wie die Minions.
Gab es denn ein spezielles Schauspieltraining noch vorher oder wie haben Sie die Darsteller, konkret jetzt die Hauptdarsteller, vorbereitet?
Die haben, durch das, dass die Sprechertexte ja so wahnsinnig kurz sind, also bis auf eben von den beiden Hauptdarstellern, hat niemand von den Menschen, die eine Sprechrolle hatte, die Texte vorher gekriegt, sondern das war sehr, sehr, sehr spontan. Wir haben für die einzelnen Szenen natürlich schon relativ viel Zeit eingeplant. Die einzigen, die wirklich ihre Texte in die Hand bekommen haben, waren unsere beiden Hauptdarsteller. Und die haben das, mit dem Filmemacher sind die das 2-3 Mal durchgegangen, dass der Filmemacher ihnen quasi gesagt hat, hier möchte ich den Duktus haben. Da gehst du mit der Stimme bitte hoch. Und ich glaube, wir haben einfach wahnsinnig viele Naturtalente letztendlich auch in der Klinik gehabt.
Wie ist der Dreh abgelaufen? Also ich habe mir auf der Webseite dazu die Fotos von hinter den Kulissen angeguckt und man sieht, dass sie Spaß haben und zwar alle miteinander. Haben Sie besondere Erinnerungen vielleicht an besondere Szenen, an besondere Anekdoten während der Drehtage?
Wir haben das ja alles im laufenden Klinikbetrieb gedreht. Das heißt, wir haben ja nicht das Krankenhaus um 18 Uhr dann zugesperrt und gesagt, so, jetzt hat der Chirurg mal Zeit. Und ich weiß noch, dass ich dem Chirurgen gesagt habe, Herr Natterlin, was machen Sie denn, wenn da jetzt eine Leber kommt? Also das ist unser großer Transplantationschirurg. Und dann habe ich gesagt, ja, dann operiere ich. habe ich gesagt, okay, das heißt, wir müssen diesen Drehplan so flexibel halten, dass wir sie halt theoretisch immer irgendwo dann dazwischen schieben. Wir haben die OP-Szenen natürlich alle am Abend gedreht, klar, wo dann einfach in den Räumen definitiv keine OPs mehr stattfinden. Aber gerade diese große Szene vor einer Klinik, wo dieses Grey's Anatomy eigentlich darstellen soll, das ganz am Anfang, wo die in so vielen Berufsgruppen nebeneinander laufen, da sind Ärzte dabei, da ist der Chirurg natürlich dabei, da ist eine Pflegekraft dabei. Und das war meine einzige Sorge, weil er ja da auch eine sehr zentrale Rolle nochmal hat, dass er da nicht dabei ist. Und das war eine der letzten Szenen, das war am Donnerstagnachmittag schon und am Freitag war der letzte Tag. Und dann hat er genau an dieser Szene zu mir gesagt, Frau Hermel, das sollten wir jetzt jede Woche einmal machen, dass wir so ein Teambuilding machen. Weil natürlich das schon mit den Leuten auch was gemacht hat. Diese beiden Putzkräfte, sind wir mal ehrlich, in der Hierarchie im Krankenhaus, je weiter die Hierarchie nach unten geht, umso unsichtbarer werden die Menschen. Die kennt man jetzt. Die werden in der Kantine angesprochen, die werden auf der Straße angesprochen mit, du bist doch die aus dem Video. Ich habe einen neuen Kollegen, der hat am Dienstag angefangen und die beiden, Irini und Manne, also die beiden Hauptdarsteller, haben uns vorgestern für die über 200.000 Klicks eine riesen Torte gebracht. Und mein neuer Kollege hat das Video letztendlich einfach nur privat quasi gesehen, hat danach zu mir gesagt, boah, ich bin mir vorgekommen, als hätte ich Leute aus dem Fernsehen gesehen. Also das hat schon was hier im Haus gemacht, ja.
Sie haben aber nicht nur mit Laiendarstellern gedreht, sondern es ist auch ein richtiger Star im Video zu sehen, Dieter Thomas Kuhn. Wie konnten Sie den denn dafür gewinnen?
Dieter Thomas Kuhn hat bei uns vor seiner Musikkarriere als medizinischer Masseur und Bademeister gearbeitet. Und dann hat er sich relativ schnell ja eigentlich mit seinem Gesangstalent und mit seinem Bühnentalent selbstständig gemacht. Die Idee, dass wir DTK, also wie er ja abgekürzt heißt, anfragen könnten, kam von einem Mitarbeiter, der uns geschrieben hat und gesagt hat, ja, also mitspielen möchte ich nicht, aber er hätte eine Idee. Wir sollen Dieter Thomas Kuhn anfragen, ihn quasi auf ein Sprungbrett stellen und sagen, Klinikum war das Karrieresprungbrett. Und dann haben wir gedacht, okay, weiß ich jetzt nicht, ob wir das machen, aber zumindest mal das mit DTK ist keine schlechte Idee. Und Tübingen ist nicht so groß. Gefühlt kennt jeder zweite Dieter Thomas Kuhn. Wir haben ihn angefragt, wir haben ihm das Drehbuch geschickt und der hat wirklich absolut spontan gesagt, klar, da mache ich mit, ich helfe euch, dass ihr Personal findet. Und was für mich auch wahnsinnig schön war, wir haben am 11. September letztes Jahr Premiere gefeiert von diesem Film, ja nur intern einfach, also mit so 150 Leuten. Und auch da ist Dieter Thomas Kuhn zur Premierenfeier gekommen.
Großartig. Das klingt jetzt alles doch sehr aufwendig. Was würden Sie sagen, wie groß war denn der Aufwand? Wie viele Leute waren beteiligt? Wie viel Zeit hat das gekostet?
Wirklich aufwendig würde ich den Film gar nicht bezeichnen. Durch das glaube ich, dass wir so wenig Zeit hatten, also weil ja alles einfach sehr, sehr dicht gedrängt war, hatte man gar nicht so viel Zeit, 150 Mal über Sachen nachzudenken. Ich bin sowieso nicht der Fan, der Sachen immer so nochmal durchventiliert und nochmal durchventiliert und vielleicht an die letzte Eventualität auch noch denkt, sondern ich habe einfach gesagt, so, jetzt machen wir jetzt einfach, das wird funktionieren. Ehrlicherweise haben wir wirklich nur mit einer Handvoll Leute, also mein Team, diese Drehwoche begleitet. Der Gerhard Büttner, also der Filmemacher, hat ein Team von 4 Mann oder eine Frau und noch 3 Männer dabei gehabt. Und wir waren so 8 zu 10, das Kern-Dreh-Orga-Team. Und sonst haben wir sehr viel Unterstützung in den einzelnen Bereichen gehabt. Also, dass wir den OP bekommen, dass wir in die Patto können. Unsere Nachbarklinik hat unseren armen Patienten eingegipst. Also, wir hatten sehr, sehr viel für die einzelnen Szenen Unterstützung aus dem ganzen Haus. Aber Kernteam waren wirklich nur die 5 quasi fürs richtige Kamerateam. Und eigentlich haben wir zu dritt im Team das ganze Setup gemacht, die Leute abbestellt, gesagt, wo sie hinkommen sollen, was sie anziehen sollen, wo sie sich Klamotten holen und, und. Und die Woche war anstrengend, aber die war auch herrlich. Wir hatten bestes Wetter. Es hat alles gepasst.
Man merkt, dass Sie immer noch total begeistert sind. Haben Sie eine Lieblingsszene aus dem ganzen Video?
Nein. Habe ich nicht. Ich schaue das auch ganz oft mit meinen Kindern noch an, die immer mal wieder sagen, Mama, können wir das Video nochmal anschauen? Und ich kann immer noch genauso lachen wie beim ersten Mal. Und ich könnte Ihnen gar nicht sagen, welche Szene ich am liebsten mag. Kann ich nicht. So wie das Video ganz viele, glaube ich, ganz schrecklich finden, so finde ich halt einfach ganz, ganz grandios gelungen.
Das ist eine super Überleitung zum Thema Feedback. Sie haben es schon gesagt, manche finden es grässlich, viele finden es großartig. Wie sieht denn das Feedback aus? Also wenn wir gerade jetzt in die Zielgruppe der Ärztinnen und Ärzte schauen, wie ist es angekommen?
Ich würde sagen, es ist egal, in welche Berufsgruppe wir gucken. Also ob man jetzt in die Pflege guckt oder im Verwaltungsbereich oder in die Ärzteschaft oder zu den Wissenschaftlern. Es ist nicht, dass man sagt, Die Wissenschaftler finden es zu 70% übel und zu 30% nur gut. Und bei der Pflege dreht sich das dann genau um. Überhaupt nicht. Das ist Typsache, ob man dieses Video mag oder ob man es nicht mag. Das zieht sich über alle Berufsgruppen. Das zieht sich auch über alle Altersgruppen. Also man kann auch nicht sagen, dass alle Ü60 oder Ü50, ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie jemand diskriminieren, dass man sagt, die Älteren schütteln den Kopf und die Jüngeren feiern das. Das haben mich genau vice versa auch erlebt. Also der Mensch und der Charakter und seine Einstellung entscheidet, ob man dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Und ehrlicherweise müssen wir schon sagen, wir haben schon deutlich mehr Daumen nach oben als nach unten. Ich habe auch im Vorfeld von diesem Podcast nochmal mit Irini, also mit der Versorgungsassistentin, mit der Putzkraft quasi gesprochen. Da habe ich gesagt, Irini, was würdest du sagen, wie viele das Video super fanden und wie viele es nicht gut fanden? Und dann hat sie gesagt, 80-20. Und das 80-20 ist auch das, was ich 100% unterschreiben würde. 80-20 quasi deutschlandweit und in Tübingen selber in unserem Klinikum 70-30.
Also das Klinikum selbst sieht es kritischer als der Rest Deutschlands. Wie kommt's?
Da schwingt, glaube ich, sehr viel mehr Scham. Also wenn man das Video ablehnt, kommt auch ganz oft, ich schäme mich. Und das sage ich natürlich viel schneller, wenn ich hier quasi Teil des Ganzen bin, wie wenn ich halt sage, ich arbeite eigentlich im Klinikum in, keine Ahnung, in Ingolstadt oder in Hamburg. Und Tübingen ist schon einfach auch ein spezielles Pflaster. So. Aber ich habe es auch bei meinen Pressesprecherkollegen von den anderen Uniklinikern gehabt. Da gibt es auch Fans und eben keine Fans. Also dann sind wir wieder dabei, es finden nicht alle Kommunikatoren dieses Video grandios. Es ist Typsache.
Wenn es jemand großartig findet, was hören Sie für positive Aspekte? Was wird gelobt?
Es wird der Mut gelobt, den wir haben. Es sagen ganz viele, ich bin vor Lachen und am Boden gelegen. Es sagen uns Leute, Marketing verstanden. Wir haben Rückmeldungen von Leuten, wo wir auch E-Mails und sowas gekriegt haben, wo man jetzt nicht zwingend gerechnet hätte, dass derjenige oder diejenige das Video grandios findet, mit, das ist das beste Video, das ich seit langem gesehen habe. Und was für mich das Allerentscheidendste ist, wir haben immer noch Leute, die aus diesem Video zitieren. Also wir haben im Intranet jetzt vor kurzem einen Post gehabt, wo es ums Thema Parken ging. Und dann hat eine Kollegin in die Kommentare geschrieben, und wenn wir je quasi einen zweiten Teil von unserem Video drehen, dann sollten wir noch sagen, Parkplätze haben wir auch keine, wir sind richtig am Arsch der Heide. Und das zeigt mir, dass die Leute, egal ob sie es gut oder schlecht finden, dieses Video einfach wahnsinnig verinnerlicht haben.
Wenn wir auf die Kritiker gucken, genau das gleiche Spiel, wenn es kritische Stimmen gibt, was wird kritisiert?
Dass man sich schämt, da wird nicht wirklich was kritisiert. Wenn man sagt, man kritisiert Szenen, dann ist es auch sehr ausgewählte Szenen, die kritisiert werden, was ich zum Beispiel nicht wirklich nachvollziehen kann, weil das Video macht ja in jeder Szene irgendwas, wo man sagen kann, nee, Entschuldigung, das ist ja völlig drüber. Also egal, ob ich jetzt ein Leberkäsebecken in der Pathologie im Sezierraum esse oder ob jetzt das Blut im OP spritzt, ob ich im Kärcher im OP stehe, ob ich einem Pfleger oder einem Arzt auf den Popo klopfe, ob ich irgendwie in die Kammer ziehe, ob ich mich auf der Liege regle, ob ich ein Handy im OP dabei habe. Also es gibt ja genügend Sachen, wo man sagen kann, das geht doch nicht, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Die Hauptkritikpunkte sind diese homosexuellen Szenen, also dass wir sexuelle Belästigung verherrlichen. Das war ein Vorwurf. Und der zweite Vorwurf war, dass wir die Medizin irgendwie damit besudeln, dass man das so verunglimpft oder dass man eben das so durch den Kakao zieht. Und einen Vorwurf, den habe ich aber ehrlicherweise nicht oft gehört, aber mit dem bin ich quasi ins Fernsehen gegangen, wo wir Stellung beziehen mussten, war, dass der Film frauenfeindlich ist. Und da war ich ein bisschen überfahren von der Geschichte, weil die kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ich meine, der Vorwurf ist jetzt da, aber ich verstehe es nicht so ganz. Aber auch da ist wieder, man hat sich halt einzelne Szenen quasi rausgegriffen und sagt dann, okay, egal was dann danach so im Video passiert, die eine Szene ist halt eben so. Aber ja, das war uns klar, dass das Video nicht allen gefallen wird und kann. Und es traut sich ja auch unfassbar viel. Also es spielt schon an der Grenze der Provokation.
Das heißt, das ist im Grunde auch Ihre Antwort auf die Kritik, oder? Also dass Ihnen das schon bewusst war von Anfang an, dass es Kritik geben wird. Und am Ende, ja, negative Presse ist gute Presse. Das gilt ja in dem Fall auch, oder?
Absolut, absolut. Wir sind jetzt nicht in die Diskussion über diese einzelnen Punkte gegangen. Also ist das jetzt sexuelle Belästigung oder ist es keine? Weil wir ja einfach nur sagen würden, es ist keine sexuelle Belästigung, weil die beiden machen das ja freiwillig. Also man kann sich darüber über was anderes ja unterhalten, dass man sagt, wir sagen, ja, bei uns hat man Sex nicht in der Besenkammer, aber in irgendeiner Putzkammer. Da kann man sagen, da kann man drüber sprechen, ob man das zeigen muss oder nicht, aber nicht sexuelle Belästigung. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Briefe letztendlich auch gekriegt. Auch der Vorstand hat Briefe gekriegt, wo man gesagt hat, dass man ist echt entsetzt über dieses Video. Und die haben wir natürlich alle beantwortet und einfach auch sehr oft gesagt, ja, man muss auch einfach mal sich was trauen und mal was anderes probieren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Erfolg uns nicht recht gibt, dass wir das gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Weil ich schon sagen würde, die große Mehrheit ist begeistert oder Fan von diesem Video.
Wenn Sie sich das jetzt mal ansehen, das Lob, die Kritik, was würden Sie sagen in der Summe, wie wirkt sich das Video, wie wirkt sich die Aktion auf das Image der Uniklinik Tübingen aus?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil wir haben danach wahrscheinlich 50 Pressemeldungen geschrieben über Forschungsergebnisse, über therapeutische Neuerungen, über was wir in der Pflege alles machen. Deshalb glaube ich, war das jetzt ein Knaller, den wir geliefert haben. Also ich würde ganz gerne die ganze Krankenhauskommunikation ein bisschen lockerer machen, weil ich glaube, dass das auch einfach unser Zeitgeist letztendlich ist. Das ist natürlich auch durch das, dass wir jetzt auf TikTok sind und wir sind natürlich auf Instagram auch anders unterwegs. Wir versuchen auch in LinkedIn mal immer irgendwas anderes machen. Und ich versuche hier vor allen Dingen in der internen Kommunikation sehr viele Aktionen zu machen, die diesen Zusammenhalt, aber auch dieses Lockere abseits der Arbeit letztendlich auch unterstützen und fördern. Und ob dieses Video jetzt quasi einen Image-Schaden oder einen Image-Gewinn geschaffen hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. In den Wochen nach dem Go-Live von dem Video haben uns unfassbar viele Menschen gesagt, ich war auf einer Konferenz und alle haben nur über das Video gesprochen. Das stimmt natürlich auch nicht, aber ich meine, sonst hätten wir wahrscheinlich Millionen Aufrufe. Aber es ist schon super, super viel in der Krankenhausbubble durch das Land gezogen.
Wie sieht es denn im Bereich Recruiting aus? Es ist ja ein Recruiting-Video, was Kandidatinnen und Kandidaten auf Sie aufmerksam machen soll. Hat das geklappt? Gibt es Bewerbungen, die sich konkret darauf beziehen zum Beispiel?
Die gibt es jetzt aber natürlich nicht in hundertfacher Ausführung und das war auch ehrlicherweise nicht so von uns gedacht, dass wir sagen, okay, wir schalten dieses Video und dann trudeln hier von alleine die Bewerbungen ein. Es war uns einfach wichtig, über Tübingen hinaus in die Köpfe der Menschen zu kommen. Vielleicht auch mal, wenn man im zweiten Touchpoint dann über das Uniklinikum stolpert, zu sagen, hey, das waren doch die mit dem Video. Wir haben jetzt auch nochmal, also quasi über den Jahresverlauf, so eine Snippets-Kampagne in Social Media gestartet, also dass wir quasi einzelne Szenen aus dem Video rausgenommen haben und die letztendlich mit den echten Benefits, also warum sollst du denn bei uns arbeiten oder warum soll man bei uns arbeiten, verbunden haben. Und diese Snippets-Kampagne tourt jetzt quasi so gerade durch Social Media. Und da merken wir schon Resonanz, aber da sind wir sehr, sehr viel spitzer jetzt in dieser Snippets-Kampagne auch auf die einzelnen Berufsgruppen eingegangen. Also sprich, wir brauchen Verwaltungspersonal. Was heißt das, wenn man bei uns arbeitet? Wir brauchen Pflegekräfte. Da haben wir den Gehaltskonfigurator quasi sehr promoted, den wir vor ein paar Monaten gelauncht haben. Und bei den Ärzten sagen wir ja ganz andere Sachen, was sich lohnt, bei uns zu arbeiten. Und das läuft gerade aktuell.
Das heißt, das Video wird auch immer noch in andere Kommunikationsmaßnahmen mit eingebunden. Haben Sie da noch andere Pläne, zum Beispiel ein zweites Video oder was anderes, was so in diese humorige Richtung geht?
Ein zweites Video machen wir keins mehr. Für alle, denen bange ist, das machen wir nicht mehr. Ich glaube, es wird auch nicht mehr so gut werden, wie das erste einfach war. Das ist ein Standalone-Ding gewesen. Wir haben den Manne, also die männliche Putzkraft, das ist eine Figur für unseren TikTok-Kanal jetzt geworden. Also der ist in dieser Minions-Kluft, wenn wir sie so nennen wollen, und stellt quasi auf unserem TikTok-Kanal interessante, gruselige, unheimliche, unbekannte Orte vom Klinikum vor. Also die Putzkraft, die ja überall hinkommt, öffnet die Türen halt in die Pathologie oder in den Zentral-OP oder auf die Intensivstation. Wir waren schon auf dem Hubschrauberlandeplatz mit ihm. Wir waren schon in der unterirdischen Wagenanlage mit ihm. Also auf all das, wer das Klinikum quasi, die Orte im Klinikum kennenlernen will, der muss uns auf TikTok folgen.
Glauben Sie denn, so dieser Ansatz, ein bisschen provokant, ein bisschen humoriger, ist das generell ein Weg fürs Recruiting? Erreicht man damit sein Ziel oder war das jetzt so ein Experiment, wo Sie sagen, wir haben es mal ausprobiert, aber diese seriöse Form ist es vielleicht doch eher?
Ich glaube, die Mischung macht's. Wir werden jetzt niemals im Recruiting nur noch Humor, Humor, Humor machen. Das wird auch im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen nicht passieren. Das wird, glaube ich, auch in Deutschland nicht passieren, weil wir sind halt nun mal alle so, wie wir sind. Aber dass es ein bisschen lockerer werden kann, das glaube ich, da sollten wir alle hin. Und diese Ansätze sieht man ja ehrlicherweise auch bei ganz vielen Unternehmen. Und durch Social Media kann man natürlich auch deutlich lockerer werden. Und dass aber bei uns auch Journalistinnen und Journalisten auf den Positivzug des Videos mit aufgesprungen sind, haben wir letztes Jahr ja auch erfahren. Wir haben keine Pressemitteilung zum Launch von dem Film geschrieben, sondern die Journalisten sind irgendwann auf uns zugekommen mit, sie hätten ja das auf YouTube gesehen und haben dann letztendlich darüber dann eigentlich einen Beitrag geschrieben. Und es gab schon Phasen, wo es echt viel Kritik gab, weil irgendwann waren natürlich alle, die einmal gesagt haben, hey, euer Video ist spitze, machen wir natürlich weg. Aber die Kritiker waren halt vielleicht ein bisschen ausdauernder. Und dann hat es mir sehr gut getan, dass das Baden-Württembergische Ärzteblatt auch geschrieben hat und gesagt hat, was das für ein grandioses Video ist. Dass er wieder gesagt hat, schaut her, auch so ein seriöses Medium sagt Daumen hoch für dieses Video.
Würden Sie denn sagen, dieses Thema Humor im Recruiting, ist das irgendwie abhängig von den Berufsgruppen, die man ansprechen will? Also brauchen es zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte seriöser als Verwaltungskräfte, als Pflegekräfte? Oder ist es so, wie Sie es bei dem Feedback schon gesagt haben, im Grunde quer durch die Berufsgruppen, es gefällt einem oder es gefällt einem halt nicht?
Ich würde Zweiteres sagen. Es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Es ist typabhängig und nicht berufeabhängig. Ich glaube das einfach nicht. Also mit dem, was ich jetzt hier erlebt habe, wer dieses Video nicht gut findet und wer es grandios findet, habe ich keine Idee gehabt, dass ich sage, ja, genau so, das ist jetzt genau so, wie ich gedacht habe. Hier die eine Berufsgruppe sagt super und die anderen sagen, boah, das geht ja gar nicht.
Mit der Erfahrung, die Sie damit jetzt gemacht haben im Rückblick, gibt es irgendwas, was Sie anders machen würden beim nächsten Mal oder wenn Sie jetzt nochmal die Chance hätten? Was haben Sie gelernt?
Was wir definitiv anders machen würden, und da weiß ich aber noch nicht, wie anders, ist, wir müssten das viel, viel enger mit der Personalabteilung machen. Wir sind natürlich schon da so ein bisschen vorgeprescht. Das muss man in unserem Haus auch manchmal, glaube ich, weil sonst zirkuliert man in diesem Riesentanker da einfach so lange rum, bis es dann irgendwann also totgeredet ist. Aber wir hätten uns sehr viel enger schon von Beginn an quasi überlegen müssen, was machen wir, wenn dieses Video dann wirklich gelauncht ist? Wie eng binden wir die Personalabteilung in dieses Video, in diese Produktion ein, damit die mit uns auch an einem Strang ziehen bei der Bewerberauswahl? Also wir könnten jetzt ja jeden fragen, der bei uns eingestellt wird, hast du dieses Video gesehen und hat dich das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Und das passiert momentan, glaube ich, so nicht. Und das könnten wir so generell als Haus einfach beim nächsten Mal besser machen, dass wir quasi die Bereiche einfach viel, viel besser verzahnen. Das gilt ja grundsätzlich so, ich glaube, für viele Themen, nicht nur fürs Recruiting.
Wenn jetzt andere Kliniken sich davon inspiriert fühlen, auch mal mutig zu sein, auch mal provokant zu sein, auch mal was Humoriges auszuprobieren, was würden Sie denen raten?
Dass man sich die Unterstützer im Haus sucht, weil die gibt es in rauen Mengen. Das ist nicht nur der Vorstand, der muss natürlich mitziehen, weil sonst ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Aber es gibt die Mitarbeitenden, die Bock haben, darauf was zu entwickeln. Und das haben wir auch gesehen, wie viele das dann einfach doch sind, die da Lust haben, daran mitzuarbeiten. Und was wahnsinnig wichtig ist, was für mich auch grundsätzlich eine Maßgabe ist, ist einfach Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Also nicht in seinem Kämmerchen sitzen und warten, bis halt einer anruft, sondern ich bin wahnsinnig viel im ganzen Haus unterwegs. Und unser Haus heißt halt über 11.000 Leute, heißt halt 2 Standorte, heißt 17 Kliniken. Da ist man schon unterwegs, aber das ist nichts, schlägt halt doch den persönlichen Austausch. Und wenn man eine Idee hat und von der überzeugt ist, ich diskutiere sehr viel immer mit unserem Team. Wenn mein Team von 12 Leuten schon sagt, hey, das ist es, dann weiß ich auch, dass wir nicht so ganz auf dem falschen Trip sind. Wenn bei uns schon die Hälfte sagt, das kannst du nicht machen, dann beerdige ich auch solche Sachen einfach ganz schnell wieder. Und ich habe diesen Film auch in Teilen ohne das Drehbuch, wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt, zu breit zu treten, auch mit einzelnen ärztlichen Direktoren vorgesprochen, wo man ja auch einfach nochmal so ein Feedback kriegt. Und das geht nur, wenn man Leute kennt. Und das ist A und O. Ja, und dann Durchsetzungsvermögen und Mut. Ja, dass man halt denkt, es wird schon alles irgendwie hinhauen.
Vielen Dank, Frau Hermle, für Ihre Einblicke und Erfahrungen mit dem besonderen Recruiting-Video. Das war's auch schon wieder für heute mit unserem Podcast Bis der Arzt kommt. Und wenn Sie das Video Tübingen, das Kaff mit den Weltstars der Medizin noch nicht gesehen haben sollten, den YouTube-Link packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder gern mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, dann schreiben Sie uns gern. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auf einem Podcast-Kanal Ihrer Wahl und lassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung da.